Robert Galbraith. Die Ernte des Bösen. Aus dem Englischen von Wulf Bergner, Christoph Göhler und Christoph Kurz. Gelesen von Dietmar Wunder. Half a hero in a hard-hearted game. Blue Oyster Cult. The Marshall Plan. Robins Schrei hallte von den Fensterscheiben wider. Sie wich vom Schreibtisch zurück, ohne auch nur für eine Sekunde den Blick von dem abscheulichen Objekt abzuwenden. Das blasse Bein war schlank und glatt. Beim Öffnen der Schachtel hatte sie es mit dem Finger gestreift, die kalte, gummiartige Haut gespürt. Sie schlug die Hände vor den Mund und war kaum verstummt, als auch schon die Glastür neben ihr aufflog und der gut 1,90 große Strike mit finsterer Miene hereinstürmte. Er hatte nicht einmal sein Hemd zugeknöpft, so dass sein dichtes, dunkles Brusthaar zu sehen war.
»Was zum...«
Er folgte ihrem entsetzten Blick. So wie er das Bein entdeckt hatte, packte er Robin grob am Oberarm und schob sie ins Treppenhaus.
»Wo kommt das her?«
»Kurier«,
sagte sie und ließ sich von ihm in die nächsthöhere Etage führen.
»Motorradkurier!«
»Warte hier, ich rufe die Polizei!«
Nachdem er hinter ihr die Wohnungstür zugezogen hatte, stand sie stocksteif und mit rasendem Herzen da und lauschte seinen verhallenden Schritten. Magensäure stieg in ihrer Kehle auf. Ein Bein! Sie hatte soeben ein Bein in Empfang genommen. Sie hatte soeben in aller Seelenruhe ein Bein, ein Frauenbein in einer Schachtel, die Treppe hochgetragen. Wem gehörte es? Wo war der Rest der Frau? Sie steuerte auf den nächstbesten Stuhl zu, ein billiges gepolstertes Metallgestell mit Kunststoffüberzug, und setzte sich, die Finger immer noch auf die betäubten Lippen gepresst. Das Paket, kam es ihr wieder in den Sinn, war an sie persönlich adressiert gewesen. Unterdessen hielt Strike mit dem Handy am Ohr in seinem Büro am Fenster, das zur Denmark Street hinausging, nach dem Motorradkurier Ausschau. Erst als er ins Vorzimmer zurückkehrte, um das geöffnete Paket auf dem Schreibtisch einer genaueren Prüfung zu unterziehen, wurde sein Anruf entgegengenommen.
»Ein Bein?«
wiederholte Detective Inspector Eric Wardle am anderen Ende.
»Scheiße, ein Bein?«
»Und es hat nicht mal meine Größe«,
erwiderte Strike. In Robins Anwesenheit hätte er sich einen solchen Scherz niemals erlaubt. Sein Hosenbein war hochgekrempelt, so dass die Metallkonstruktion darunter zu sehen war, die ihm als rechtes Sprunggelenk diente. Er war gerade erst dabei gewesen, sich anzuziehen, als er Robins Schrei gehört hatte. Noch während er sprach, dämmerte es ihm, dass es sich um ein rechtes Bein handelte. Genau wie der Körperteil, den er selbst eingebüßt hatte. Und dass es unter dem Knie abgetrennt worden war, exakt an der Stelle, an der man sein Bein amputiert hatte. Mit dem Telefon am Ohr nahm Strike die Extremität in Augenschein. Ein unangenehmer Geruch, wie von aufgetautem Tiefkühlhühnchen, stieg ihm in die Nase. Weiße Haut, glatt, bleich und bis auf einen beinahe verheilten, grünlichen Bluterguss auf der nachlässig rasierten Wade makellos. Die Haarstoppeln waren blond, die unlackierten Zehennägel nicht ganz sauber. Der durchtrennte Schienbeinknochen stach schneeweiß aus dem umgebenden Fleisch hervor. Ein glatter Schnitt, entweder von einer Axt oder einem Fleischerbeil, vermutete Strike.
»Ein Frauenbein, sagten Sie?«
»Sie zumindest.«
Dann fiel ihm noch etwas auf. Auf der Wade, in unmittelbarer Nähe des Schnitts, waren alte Narben zu erkennen, die augenscheinlich nichts mit der Amputation zu tun hatten. Wie oft war er während seiner Kindheit in Cornwall hinterrücks überrascht worden, sobald er dem trügerischen Wasser den Rücken zugekehrt hatte. Wer das Meer nicht genau kannte, unterschätzte seine Härte und Brutalität. Umso erschreckender war es dann, wenn eine Welle mit der Wucht eiskalten Metalls gegen den Körper krachte. Strike hatte sich in seinem Berufsleben den verschiedensten Ängsten gestellt, sich mit ihnen auseinandergesetzt und sie im Zaum gehalten, so gut es ging. Doch beim Anblick dieser Narben und dem damit einhergehenden unerwarteten Grauen verschlug es ihm die Sprache.
»Sind Sie noch dran?« fragte Wardle. »Was?«
Strikes zweifach gebrochene Nase war mittlerweile nur mehr Zentimeter von der Stelle entfernt, an der der Unterschenkel vom Körper abgetrennt worden war. Er musste an das vernarbte Bein eines Mädchens denken, das er nie vergessen hatte. Wann hatte er sie zum letzten Mal gesehen? Wie alt war sie inzwischen?
Sie haben mich doch angerufen, oder? Fragte Wardle. Ja, sagte Strike und zwang sich zur Konzentration. Mir wär's am liebsten, wenn Sie die Sache übernehmen könnten, aber wenn das nicht geht, schon unterwegs, fiel Wardle ihm ins Wort. Ich bin gleich bei Ihnen. Halten Sie durch.
Strike beendete das Telefonat und legte das Handy beiseite, den Blick immer noch starr auf das Bein gerichtet. Jetzt erst bemerkte er das Blatt Papier darunter. Eine ausgedruckte Nachricht. Die Army hatte ihm eine gründliche Ausbildung in Sachen Spurensicherung angedeihen lassen. Daher widerstand er der fast übermächtigen Versuchung, den Zettel hervorzuziehen und die Nachricht zu lesen. Keinesfalls durfte er Beweismittel kontaminieren. Stattdessen ging er etwas unsicher in die Knie, um den Adressaufkleber zu inspizieren, der verkehrt herum auf dem geöffneten Deckel angebracht worden war. Das Paket war an Robin adressiert. Das gefiel ihm ganz und gar nicht. Ihr Name war korrekt buchstabiert und zusammen mit der Adresse des Büros auf den Aufkleber gedruckt worden. Darunter befand sich ein weiteres Etikett, das er mit zusammengekniffenen Augen musterte, ohne den Karton auch nur um einen Millimeter zu verschieben. Der Absender hatte das Paket zunächst an Cameron Strike adressiert, bevor er das zweite mit Robin Ellicott beschriftete Etikett darüber geklebt hatte. Weshalb hatte er es sich anders überlegt?
»Scheiße«, flüsterte Strike.
Mühsam richtete er sich auf, nahm Robins Handtasche vom Haken hinter der Tür, schloss die Glastür ab und ging nach oben.
»Die Polizei ist unterwegs«, sagte er und stellte die Handtasche vor ihr ab. »Willst du einen Tee?«
Sie nickte.
»Mit einem Schuss Brandy?«
»Du hast doch gar kein Brandy«,
sagte sie mit leicht brüchiger Stimme.
»Hast du geschnüffelt?«
»Natürlich nicht!«
Dass sie derart empört über die Unterstellung war, seine Schränke kontrolliert zu haben, entlockte ihm ein Schmunzeln.
»Du bist nur... Ich kann mir einfach nur nicht vorstellen, dass du zu medizinischen Zwecken Branntwein im Haus hast.«
»Ein Bier vielleicht?«
Sie schüttelte den Kopf. Ein Lächeln brachte sie nicht zustande. Sobald der Tee fertig war, nahm er mit seinem Becher in der Hand gegenüber Robin Platz. Strike war groß gewachsen, ein Ex-Boxer, der zu viel rauchte und zu viel Fastfood zu sich nahm. Und dementsprechend sah er aus. Er hatte buschige Augenbrauen, eine breite, schiefe Nase und trug, wenn er nicht gerade lächelte, stets eine verdrießliche Miene zur Schau. Seine dichten, dunklen Locken waren noch feucht vom Duschen. Robin kamen auf der Stelle wieder Jack, Burger und Sarah Shedlock in den Sinn. Der Streit mit Matthew schien plötzlich eine Ewigkeit her zu sein. Seit ihrer Ankunft in Strikes Wohnung hatte sie nur einmal kurz an ihren Verlobten gedacht. Sie würde ihm wohl oder übel von diesem Vorfall erzählen müssen. Und natürlich würde er wieder wütend werden. Er war ohnehin dagegen, dass sie für Strike arbeitete.
»Hast du es dir angesehen?«
flüsterte sie, nachdem sie ihren Becher mit dem kochend heißen Tee erst angehoben und dann wieder abgesetzt hatte, ohne einen Schluck zu trinken.
»Ja«, sagte Strike.
Sie wusste nicht, was sie sonst hätte fragen sollen. Ein abgetrenntes Bein. Das Ganze war so grässlich, so grotesk, dass ihr jedes weitere Nachbohren lächerlich und unangemessen vorgekommen wäre. »Hast du es erkannt? Weshalb hat man es hierher geschickt? Und was am wichtigsten war, warum gerade mir?«
»Die Beamten werden dir Fragen über den Kurier stellen.«
»Ich weiß«, sagte Robin. »Ich versuche schon die ganze Zeit, mich an möglichst viele Details zu erinnern.«
Unten klingelte es an der Tür.
»Das wird Wardle sein.«
»Wardle?«
wiederholte sie erschrocken.
»Von allen Polizisten kann er uns noch am besten leiten«, erklärte Strike. »Du bleibst hier, ich hole ihn.«
Es war nicht allein Strikes Schuld, dass er in der Gunst der Metropolitan Police im letzten Jahr dramatisch gesunken war. Seine beiden großen detektivischen Glanzleistungen hatten ein überschwängliches Medienecho nach sich gezogen. Verständlich also, dass die für die Ermittlungen zuständigen und von ihm ausgeboteten Beamten nicht sonderlich gut auf ihn zu sprechen waren. Wardle dagegen, der ihm bei der Lösung des ersten Falles behilflich gewesen war, hatte sich zumindest für eine Weile in Strikes Ruhm sonnen können, sodass ihre Beziehung nicht ganz so stark gelitten hatte. Robin indes kannte Wardle nur aus Zeitungsartikeln über den Fall, Bei Gericht waren sie sich nie begegnet. Wardle war, wie sich herausstellte, ein gut aussehender Mann mit dichtem braunem Haar und schokobraunen Augen. Er trug eine Lederjacke und Jeans. Amüsiert und verärgert zugleich bemerkte Strike, wie Wardle Robin bei Betreten des Zimmers begutachtete. Blitzschnell wanderte sein Blick über ihr Haar und ihre Figur und verharrte dann eine Sekunde lang auf dem mit einem Saphir und Diamanten besetzten Verlobungsring an ihrer linken Hand. Eric Wardle, stellte er sich mit tiefer Stimme und einem nach Strikes Dafürhalten unnötig charmanten Lächeln vor. Und das hier ist Detective Sergeant Equency. Er hatte eine schlanke, dunkelhäutige Beamtin mitgebracht, die sich das Haar zu einem Dutt aufgesteckt hatte. Sie schenkte Robin ein kurzes Lächeln. Diese wiederum fand die Anwesenheit einer weiteren Frau überaus tröstlich. Detective Sergeant Equency sah sich in Strikes feudalen Gemächern um.
»Wo ist das Paket?«, fragte sie.
»Unten«, erklärte Strike und zog seinen Büroschlüssel aus der Tasche. »Ich zeige es Ihnen. Wie geht's der werten Gattin, Wardle?« fügte er hinzu, ehe er mit Detective Sergeant Equency die Wohnung verließ.
»Was geht Sie das an?«
rief Wardle ihm nach, doch zu Robins Erleichterung legte er seine forsche Art ab, so wie er ihr gegenüber Platz genommen hatte und seinen Notizblock aufklappte.
»Er stand vor der Tür, als ich die Straße hochkam«,
erklärte Robin auf Wardles Frage hin, wie das Bein in ihrem Büro gelandet war.
»Ich habe ihn für einen Motorradkurier gehalten. Er trug eine schwarze Lederkombi mit blauen Streifen an den Schultern. Der Helm war ebenfalls schwarz, das Visier heruntergeklappt und verspiegelt. Er war über 1,80, also mindestens 10 Zentimeter größer als ich, auch ohne den Helm.«
»Körperbau?«
hakte Wardle nach und machte sich eifrig Notizen.
»Ziemlich kräftig, würde ich sagen, aber das kann auch an der Jacke gelegen haben.«
Unwillkürlich sah Robin zu Strike auf, der gerade wieder die Wohnung betrat.
»Also nicht.«
»Nicht so ein Fettsack wie der Boss?«
brachte Strike, der alles mit angehört hatte, den Satz zu Ende. Wardle, der ebenfalls gut austeilen konnte und einem Scherz auf Strikes Kosten selten abgeneigt war, kicherte leise.
»Und er trug Handschuhe«,
fuhr Robin fort, ohne mit der Wimper zu zucken.
»Schwarze Motorradhandschuhe aus Leder.«
»Handschuhe, natürlich«, sagte Wardle und schrieb es auf. »Ist Ihnen an dem Motorrad etwas aufgefallen?«
»Es war eine schwarz-rote Honda«, sagte Robin. »Ich habe das Logo mit dem Flügel erkannt. 750 Kubik, würde ich sagen. Eine schwere Maschine.«
Wardle sah erstaunt und beeindruckt aus.
»Sie hat ein Faible für alles, was motorisiert ist«, erklärte Strike. »Sie fährt wie Fernando Alonso.«
Robin fand Strikes betont fröhliches Gehabe äußerst unpassend. Unten lag ein Frauenbein. Wo war der Rest? Sie durfte jetzt nicht in Tränen ausbrechen. Hätte sie doch nur besser geschlafen. Ach, das verfluchte Sofa. In letzter Zeit hatte sie viel zu viele Nächte darauf verbracht.
»Und er hat sie gedrängt zu unterzeichnen?«, fragte Wardle.
»Naja, nicht gerade gedrängt«, sagte Robin. »Er hat mir das Klemmbrett hingehalten und ich habe ohne nachzudenken unterschrieben.«
»Was war auf dem Klemmbrett?«
»Mir sah aus wie eine Rechnung oder...«
Sie schloss die Augen und versuchte es sich wieder ins Gedächtnis zu rufen. Erst jetzt wurde ihr bewusst, wie amateurhaft das Formular gewirkt hatte. Als hätte es jemand auf seinem heimischen Laptop zusammengebastelt. Auch diese Beobachtung teilte sie Wardle mit.
»Haben Sie denn ein Paket erwartet?«,
erkundigte er sich. Robin erzählte ihm von den Einwegkameras für die Hochzeit.
»Was hat er getan, nachdem Sie die Sendung entgegengenommen hatten?«
»Er ist aufgestiegen und davongefahren, in Richtung Charing Cross Road.«
Es klopfte an der Wohnungstür. Mit der Notiz, die Strike unter dem Bein bemerkt hatte und die jetzt in einem Asservatenbeutel steckte, gesellte sich Detective Sergeant Equency wieder zu ihnen.
»Die Spurensicherung ist jetzt da«, sagte sie. »Diese Nachricht lag übrigens in dem Paket. Vielleicht sollte Miss Ellicott mal einen Blick darauf werfen.«
Wardle nahm die Botschaft in der durchsichtigen Folie entgegen und überflog sie mit gerunzelter Stirn.
»Tch, was für ein Blödsinn«, stellte er fest. »A harvest of limbs, of arms and of legs, of necks. They turn like swans«,
fiel ihm Strike ins Wort, der am Herd lehnte und von seiner Position aus den Zettel unmöglich lesen konnte.
»As if inclined to gasp or pray.«
Ungläubig starrten die anderen ihn an.
»Das ist ein Songtext«,
erklärte Strike. Sein Gesichtsausdruck verursachte Robin Unbehagen. Offensichtlich hatten die Worte bei ihm ungute Assoziationen geweckt.
»Aus der letzten Strophe von Mistress of the Salmon Salt von Blue Oyster Cult.«
Detective Sergeant Equency zog die sorgfältig nachgezogenen Augenbrauen hoch.
Von wem?
Das war in den 70ern eine angesagte Rockband. Und anscheinend sind Sie mit Ihren Songs vertraut, meinte Wardle. Mit diesem Lied schon. Haben Sie denn eine Vermutung, wer Ihnen das Bein geschickt haben könnte?
Strike zögerte. Unter den Augen der Anwesenden wurde er von einer Flut unzusammenhängender Bilder und Erinnerungen heimgesucht.
Sie wollte sterben, hörte er eine tiefe Stimme sagen. Sie war das Quicklime-Girl.
Dann das dünne Bein eines 12-jährigen Mädchens, auf dem kreuz und quer dünne, silbrige Narben verliefen.
Dunkle Augen wie die eines Frettchens, zusammengekniffen und voller Hass, die Tätowierung einer gelben Rose.
Und plötzlich tauchte eine weitere Erinnerung auf, die einem anderen wohl als erstes in den Sinn gekommen wäre. Ein Polizeibericht, in dem von einem abgetrennten Penis die Rede war, den man einem Beamten zugestellt hatte.
Wissen Sie, wer es geschickt hat?
Vielleicht,
sagte Strike und sah erst Robin und dann Detective Sergeant Equency an.
Aber das möchte ich lieber unter vier Augen besprechen. Haben Sie noch Fragen an Robin?
Wir müssen noch Ihre Personalien und so weiter aufnehmen, sagte Wardle.
Vanessa, können Sie das erledigen?
Detective Sergeant Equency trat mit ihrem Notizblock vor, während die Schritte der beiden Männer allmählich im Treppenhaus verhallten. Robin verspürte nicht das Bedürfnis, das abgetrennte Bein noch ein weiteres Mal zu sehen. Andererseits kam sie sich mit einem Mal beinahe ausgeschlossen vor. Immerhin hatte ihr Name auf der Schachtel gestanden. Das grausige Paket lag immer noch auf dem Schreibtisch im Büro. Detective Sergeant Equency hatte zuvor zwei weitere Kollegen eingelassen. Einer machte Fotos, der andere telefonierte mit dem Handy, als sein Vorgesetzter und der Privatdetektiv an ihnen vorbeimarschierten. Beide Beamte sahen Strike neugierig an. Obwohl er bei Wardles Kollegen nicht sonderlich beliebt war, hatte er es doch zu einer gewissen Berühmtheit gebracht. Strike machte die Tür zu seinem Büro zu und setzte sich hinter den Schreibtisch. Wardle nahm davor Platz und schlug eine neue Seite in seinem Notizblock auf.
»Na schön, wer wäre Ihrer Meinung nach fähig, Leichen zu zerstückeln und ihnen per Post zuzuschicken?«
»Terence Malley«, antwortete Strike nach kurzem Zögern. »Zum Beispiel.«
Wardle starrte ihn über seinen Notizblock hinweg an.
»Terence, Digger Malley?«
Strike nickte.
»Vom Haringey-Syndikat?« »Wie viele Terence-Digger Malleys kennen Sie?« fragte Strike ungeduldig zurück. »Und wie viele davon haben die Angewohnheit, anderen Leuten Körperteile zu schicken?«
»Wann zum Teufel sind Sie denn mit Digger aneinander geraten?«
»2008, während einer gemeinsamen Operation mit der Sitte. Es ging damals um einen Drogenring.«
»Deswegen wurde er doch verhaftet, oder nicht?«
»Stimmt genau.«
»Tja, heilige Scheiße«, stieß Wardle hervor.
»Das ist es. Der Kerl ist ein verfluchter Psychopath. Er ist vor kurzem erst aus dem Gefängnis entlassen worden und er kennt die Hälfte der Londoner Prostituierten. Was von der da übrig ist, werden wir dann wohl demnächst aus der Themse fischen.«
»Kann sein. Nur habe ich damals anonym gegen ihn ausgesagt. Er dürfte gar nicht wissen, dass ich gegen ihn ermittelt habe.«
»Naja, da gibt es Mittel und Wege«, erwiderte Wardle. »Das Haringey-Syndikat ist schlimmer als die verdammte Mafia. Wussten Sie, dass er Ian Bevan den Schwanz von Hedford Ali geschickt hat?«
»Ja, habe ich gehört«, sagte Strike.
»Und was hat es mit diesem Song auf sich? Geerntete Körperteile? Was soll denn der Scheiß?«
»Tja, das bereitet mir am meisten Kopfzerbrechen«, sagte Strike vorsichtig. »Das ist einfach zu raffiniert für jemanden wie Digger. Ja, und deshalb glaube ich, dass einer der anderen drei Kandidaten dahinter steckt.«
Sie hörten Kapitel 3 von Die Ernte des Bösen von Robert Galbraith, gelesen von Dietmar Wunder. Textcopyright J.K. Rowling 2015. Eine Produktion von Random House Audio München, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH. Die ausgewählten Texte von Blue Oyster Cult 1967 bis 1994 wurden mit freundlicher Genehmigung von Sony ATV Music Publishing UK Limited verwendet. www.blueoystercult.com. Don't Fear the Reaper, The Best of Blue Oyster Cult von Sony Music Entertainment Incorporated, jetzt überall erhältlich, wo es Musik gibt. The Marshall Plan. Text und Musik von Albert Bouchard, Joseph Bouchard, Eric Bloom, Alan Lanier und Donald Roser. Copyright 1980. Zitiert mit Genehmigung von Sony ATV Music Publishing UK Limited, Sony ATV Tunes LLC, London W1F9LD. Mistress of the Salmon Salt, Quicklime Girl. Text und Musik von Albert Bouchard und Samuel Perlman. Copyright 1973. Zitiert mit Genehmigung von Sony ATV Tunes LLC, London W1F 9LD.